Du hast vielleicht ein kaputtes Gelenk, dir geht es aber insgesamt sehr gut, du spürst eine gute Lebensqualität und hast deswegen keine Schmerzen. Und andere, die fühlen sich aus irgendeinem Grund stark beeinträchtigt und die nehmen dann so etwas natürlich sehr viel mehr wahr. Und
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir haben die Situation in der Sprechstunde, dass wir manchmal Patienten sehen, die sehr starke Schmerzen haben und da machen wir unsere Untersuchung und die reagieren bei der Untersuchung dann auch sicherlich adäquat auf den Schmerz und in der anschließenden Röntgen-, Ultraschall- oder MRT-Untersuchung sieht man nur so leichte Veränderungen. Mhm. Und dann hast du die Situation, da sitzt ein Patient vor dir oder er kommt zur Tür rein und sagt, ach, ihm geht's gut, er hat keine Beschwerden. Und dann guckst du dir das Röntgenbild an und du siehst ein massiv zerstörtes Gelenk. Warum ist das so?
Eine sehr gute Frage und ich muss dir sagen, manchmal weiß ich die Antwort und manchmal weiß ich sie nicht. Wenn du ein komplett zerstörtes Gelenk hast, bin ich ja der Meinung, dann gibt es ja keinerlei Möglichkeit für eine akute Synovitis, das heißt eine akute Entzündung. Das heißt, man nennt das Ganze auch, das Gelenk ist ausgebrannt. Mhm. Das heißt, es ist kalt, es ist nicht mehr warm, sondern die Knorpelstrukturen sind zerstört, die Knochenstrukturen sind zerstört und es gibt wenig Bewegung. Das heißt, ich habe auch wenig die Möglichkeit eines entzündlichen Prozesses. Mhm. Und das ist dann oft so, dass man sagt, Mensch, das Gelenk ist total zerstört, wieso hat der keine Schmerzen? Aber er hat eine Bewegungseinschränkung, aber möglicherweise keine Schmerzen. Mhm. Und wenn wir kaum Veränderungen sehen, ob nun im Ultraschall oder auch im Röntgenbild, da passiert ja noch was. Das heißt, wir sehen minimalste kleine Veränderungen im Ultraschall, die wir noch nicht auch sehen im MRT, und dann schon gar nicht im Röntgenbild, weil dafür wäre es ja dann schon zu spät.
Und der Schmerz muss ja nicht immer unbedingt direkt aus dem Gelenk kommen. Und es kann ja durchaus sein, dass da, wenn wir unseren Ultraschall machen, unser Röntgen machen, wir keine Veränderung sehen, aber Muskulatur oder Bänder massiv überlastet sind, weil sie vielleicht, wie du sagst, einer kleineren Entzündung oder irgendwas anderem ausweichen.
Das ist so. Ne? Ich meine, überleg mal, wenn ein Gelenk komplett vielleicht zerstört ist oder gerade im Beginn des Zerstörungsmodus auch ist und das Gelenk fängt an, Ausweichbewegungen durchzuführen, wie du es gerade so schön gesagt hast, im Rahmen von muskulären oder Sehnenansätzen, die dann tatsächlich dazu führen, dass das Gelenk selber per se gar nicht wehtut, aber die Struktur um das Gelenk herum wahnsinnig schmerzhaft ist. Ich meine, wir haben zusammen einen Patienten gesehen, der für mich überraschend humpelnd reinkam und aber auch schon ein schmerzverzerrtes Gesicht hatte. Und den du untersucht hast und dabei festgestellt hast, dass, glaube ich, jeder Zentimeter, jeder Millimeter am Gelenk wehgetan hat.
Ja.
Und dann öffneten wir beide zusammen die CD und haben uns die Knochenstruktur angeguckt und haben uns beide gegenseitig angeguckt, was der für ein jungfräuliches Gelenk hat.
Genau, also aufgrund der Vorgeschichte hätten wir tatsächlich erwartet, dass diese Gelenke stark geschädigt sind. Und so wie er das uns bei der Untersuchung präsentiert hat, er hätte das nur bestätigt. Dem war aber nicht so, sondern tatsächlich das Röntgenbild war, wie du sagst, jungfräulich, völlig normal. Wir müssen natürlich weitersuchen, warum er diese Schmerzen hat. Also wir sind noch nicht ganz fertig. Nur dann hatten wir noch einen anderen Patienten.
Ja, genau. Und der war auch spannend. Den hattest du vor 2 Jahren gesehen. Mhm. Und dann haben wir ihn nochmal gesehen, weil er doch immer mal wieder Schmerzen im Sprunggelenk hat. Interessanterweise, als er bei uns zu uns reinkam, hat er erstmal angegeben, er hat gar keine Schmerzen. Und dann habe ich dich gebeten, trotzdem mal einen Ultraschall mal von den Gelenken zu machen. Und ich habe erstmal gedacht, na gut, da wird nichts rauskommen. Und dann hast du sofort gesagt, du hattest kaum den Schallkopf auf dem Sprunggelenk und hast gesehen, Mensch, da ist doch was.
Ja.
Und möglicherweise auch da chronifiziert, was er selber auch nicht wahrnimmt.
Nee.
Und das ist, glaube ich, ganz schwer, ihn davon zu überzeugen, da irgendetwas zu tun. Wir haben jetzt erst einmal ein MRT eingeleitet, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wird es schwierig werden, ihn davon zu überzeugen, irgendetwas zu tun. Deswegen haben wir uns hier entschieden, den Patienten für eine Bewegungsanalyse anzumelden, weil wir ihn eher, davon gehen wir aus, eher bekommen, indem er so etwas versteht, was passiert rechts, links, ne? Den Unterschied auf der muskulären Ebene, auf der Bewegungsebene, ihn darüber zu bekommen. Also zumindest wäre das ein Ansatz, Patienten davon zu überzeugen, denn wenn wir ihm das Ultraschallbild gezeigt hätten, glaube ich nicht, dass wir ihn hätten davon überzeugen können, dass wir hier medikamentös irgendetwas machen hätten müssen.
Ja, du sagtest danach auch, das sei ein verkopfter Patient.
Ja.
Das heißt, wir müssen über das Logische an ihn rankommen. Und
ja.
Stichwort Kopf, wir kennen es ja aus anderen Krankheitsbildern und der Rücken ist ja da prädestiniert dafür, dass der Rücken teilweise Sachen verarbeitet, die im Kopf entstehen. Der Rücken, sage ich mal ganz gerne, ist ein großes Psychoorgan. Das ist in vielen Redewendungen schon mit inbegriffen. Wir tragen die Last auf unseren Schultern. Wir laufen gekrümmt, wenn es uns nicht gut geht. Wir stehen aufrecht, wenn wir eine gute Laune haben. Und viele Krankheiten wie Depression, wie Burnout projizieren sich oft auf den Rücken, ohne dass wir tatsächlich strukturelle Veränderungen sehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch bei Patienten mit Hämophilie eine ganz große Rolle spielt. Du hast vielleicht ein kaputtes Gelenk, dir geht es aber insgesamt sehr gut, du spürst eine gute Lebensqualität und hast deswegen keine Schmerzen. Und andere, die fühlen sich aus irgendeinem Grund stark beeinträchtigt, haben keine gute Lebensqualität und die nehmen dann so etwas natürlich sehr viel mehr wahr und vielleicht wird es auch unbewusst als Ventil oder was auch immer genutzt.
Zumindest müssen wir neben den strukturellen Veränderungen und neben den Blutungsereignissen, auch neben den all das, was mit Hämophilie zu tun hat, müssen wir sicherlich andere Aspekte mit einbringen. Aber da wird es schwierig, dann. Das bedeutet, dass wir dem Patienten suggerieren, dass seine Schmerzen, so wird er es zumindest empfinden, nicht ernst nehmen. Wenn wir ihm sagen, Mensch, gibt es noch andere Dinge, die möglicherweise zu einer Schmerzüberflutung, also dass irgendetwas das Ganze den Schmerz verstärken könnte. Und vielleicht muss man da vielleicht ein anderes Beispiel aufführen, wie zum Beispiel es geht einem nicht gut und man hat einen Infekt. Vielleicht darüber das Ganze nochmal zu erklären. Das heißt, das Immunsystem ist abgeschwächt und man fühlt sich nicht gut und hat zum Beispiel Stress bei der Arbeit. Vielleicht muss man da einen anderen Weg finden, um das dem Patienten näher zu bringen und das Gleiche dann zu übertragen auf den Schmerz.
Ich bin da fest von überzeugt, dass jede Erkrankung sowohl eine Körper- als auch eine Kopfkomponente hat. Und ob das jetzt der Infekt mit einem Virus ist, der Kopf spielt auch mal mit einer Rolle. Wie du sagst, das Immunsystem ist vielleicht auch geschwächt. Oder ob das die Erkrankungen sind, die wir eben angesprochen haben. Nun, mit dem Wissen, wie gehen das, was wir jetzt gerade besprochen haben, also zum einen das die Kopfkomponente, das Mindset und die strukturellen Veränderungen, wie gehen wir denn ran an die Patienten?
Genauso wie wir die Dinge ja versuchen, strukturell und auch zumindest zu verstehen, wäre es erst einmal wichtig, glaube ich, zu verstehen, wann treten die Schmerzen tatsächlich auf beim Patienten? Gibt es eine Veränderung im Laufe des Tages? Gibt es eine Veränderung im Urlaub? Gibt es eine Veränderung im Arbeitsleben? Und gibt es im Laufe des Jahres eine Veränderung? Oder aber auch, gibt es im Laufe der letzten 2-3 Jahre eine Veränderung? War es mal so, dass es gar keine Schmerzen gegeben hat? Also ich glaube, wo wir vielleicht eine Struktur bekommen könnten, wenn wir versuchen, den Patienten einzubinden für sich selber zu verstehen, wann sind die Schmerzen da und wann sind sie mal weniger da. Mhm. Also ich glaube, dass wir versuchen müssen, nicht nur eine Momentaufnahme vom Patienten zu nehmen, sondern wir müssen versuchen, dass der Patient selber für sich selber wahrnimmt, wann verändern sich Schmerzen.
Mhm. Was ist der Auslöser? Was triggert das Ganze?
Zum Beispiel und noch nicht mal anhand nur der akuten Entzündung, akuten Blutung, sondern tatsächlich darüber hinaus zu schauen, was macht das Ganze mit einem selbst? Mhm. Was triggert das? Und ist das vermehrte Spritzen nach einem Trauma, was den Patienten noch mehr stresst und eher dazu führt, dass er noch mehr Schmerzen empfindet? Mhm. Zum Beispiel.
Ja. Die Momentaufnahme ist ja dann zunächst mal die Abklärung der Struktur, der strukturellen Veränderung, was wir eben schon angesprochen haben. Du machst ein Röntgenbild, du machst einen Ultraschall, machst ein MRT, um zu sehen, wie schwer diese Veränderungen sind. Aber letztendlich, ob du dann so weit gehst, wie zum Beispiel eine Operation zu machen, das liegt ja immer in Absprache dann auch mit dem Patienten. Nur manchmal kann es tatsächlich falsch sein, diesen Schritt zu gehen, weil vielleicht der Patient noch nicht so weit ist, um zu realisieren, dass eine Operation oder das Nicht-Operieren vielleicht die bessere Lösung ist.
Ja, weil er dann versucht, erstmal durch seine bestimmte Momentaufnahme, die sicherlich auch einen Teil seines Lebens gerade ausmacht, dann sagt, okay, ich möchte das jetzt gerade hier loswerden und geht davon aus, dass es damit mit einem Schnitt, mit einer OP auch wirklich ausgelöscht ist. Ich meine, wir hatten ja heute auch einen Patienten, der eine Baker-Zyste hatte. Und dieser Patient war auch sehr beeindruckend. Er fuhr 50 Kilometer.
Täglich. Aber das macht er auf dem Weg zur Arbeit. Seinen Urlaub gestaltet er so, dass er Touren durch Deutschland macht.
Ja, das sind dann mehr als 50 Kilometer.
Mehr als 50 Kilometer am Tag.
Genau. Und da muss man sich ja die Frage stellen, wenn ihn diese sportliche Tätigkeit gar nicht einschränkt, er ab und an das Kniegelenk merkt und wir dann reingeguckt haben per Ultraschall oder aber auch im MRT und dann diese Baker-Zyste festgestellt haben, muss man sich ja die Frage stellen, was machen wir, wenn wir chirurgisch an diese Baker-Zyste gehen würden? Das wäre ja wahrscheinlich für ihn eher eine Verschlechterung. Möglicherweise.
Gerade in dem Fall gehe ich tatsächlich davon aus, weil die Operation einer Baker-Zyste oftmals eine riesen Narbe hinterlässt und es benötigt viel Physiotherapie im Anschluss und manchmal sind die Patienten tatsächlich danach nicht unbedingt glücklicher nach dieser OP. Ja. Wenn jetzt jemand zu mir kommt oder zu dem Patienten kommt und sagt, du, dein Problem ist ein Kopfproblem, dann wird der Patient wahrscheinlich eher sofort dicht machen und den oder diejenige nicht an sich ranlassen. Mhm. Wo ich eine große Chance sehe und das fände ich wichtig, dann auch dementsprechend diejenigen zu befähigen, ist tatsächlich die Physiotherapie. Und zwar aus dem Grund, weil es diejenigen sind, die Hand anlegen. Und wenn du Körperkontakt hast mit einem Patienten oder einem Menschen, dann hört er dir auch eher mal zu. Oder du kommst ins Gespräch und redest miteinander. Und ich glaube, das sind die Situationen, wo die Patienten dann nach einigen Behandlungen durchaus verstehen, dass es nicht nur der Körper ist, der mit einer Rolle spielt, sondern der Kopf auch einen ganz, ganz entscheidenden Anteil hat an der Schmerzwahrnehmung und der Verarbeitung und letztendlich auch einen entscheidenden Anteil daran hat, wie gehe ich in Zukunft mit den Schmerzen um.
Es wäre ja mal interessant zu fragen, einen Patienten zu fragen, wenn es regnet und wenn die Sonne scheint, wie dann Schmerzen empfunden werden. Es wäre ja mal wirklich spannend zu fragen, wie es dann wäre. Oder im Urlaubsort, also am Urlaubsort oder bei der Arbeit. Es wäre ja auch nochmal.
Genau, bin ich in dem Moment mit Menschen zusammen, die ich gerne habe, mit Menschen zusammen, die ich nicht gerne habe? Oder wie fühlt sich das bei der Physiotherapie an?
Zum Beispiel. Ja. Also ich meine, gibt es ja verschiedene Szenarien, die ja durchaus einen Einfluss haben, wie man Schmerz tatsächlich wahrnimmt. Und was nicht passieren darf, dass wir Schmerzen nicht ernst nehmen.
Genau, das ist ganz wichtig und das dürfen wir dem Patienten auf keinen Fall vermitteln. Ganz extrem haben wir das ja immer bei Kindern. Kinder nehmen das tatsächlich so wahr, wie sie es schildern, auch wenn wir tatsächlich kein strukturelles, keine strukturelle Veränderung sehen. Das ist der Wachstumsschmerz, der tut ihm wirklich weh, dieser Wachstumsschmerz. Mhm. Ne? Der Schmerz, den sie bei Trauer oder Kummer spüren, der tut ihm wirklich weh. Die nehmen das tatsächlich als Schmerz wahr. Und ich glaube, das spielt auch eine gewisse Rolle bei Erwachsenen.
Durchaus. Und ich glaube, wir sprechen es weniger an und wir gehen weniger darauf ein, wenn Patienten uns Schmerzen mitteilen. Und ich hatte ja heute ein langes Gespräch mit einem Patienten, der wirklich Ängste verspürt, wenn es darum geht, die deutsche Sprache zu lernen.
Mhm.
Und ein Papier von mir möchte, dass er nicht in der Lage ist, den Sprachkurs zu besuchen und er Stress mit dem Jobcenter hat.
Mhm.
Und ich ihn gefragt habe, was er denn in Syrien getan hätte.
Mhm.
Also was er denn gearbeitet hätte. Und dann sagte er, er wäre Schneider gewesen. Ich so, was für eine Art von Schneider? Also Änderungsschneiderei oder ob er was designt hätte. Also er sagte, nee, er hätte schon Dinge produziert.
Und
dann habe ich neu gemacht und dann habe ich gesagt, ach Mensch, ist ja super, jetzt würde ich mich ja freuen, wenn ich einer seiner ersten Kundinnen wäre, sozusagen. Und dann lächelte er auf einmal. Und dann sagte ich so, das wäre doch was, oder? Es wäre doch ein Ansatz und das wäre doch ein Ziel, was wir haben können. Und dann sagte er, ja, aber es ist ja auch nicht so, dass er zu Hause sitzen möchte. Und er ist ja wirklich jemand, der gerne arbeiten möchte. Und ich sagte, ja, okay, aber er hätte Schmerzen. Mhm. Ich sagte, okay, dann sorgen wir dafür, dass wir die Schmerzen zunächst einmal durchbrechen mit einem Schmerzmittel. Und dann kam, hast du, glaube ich, sofort mitbekommen, die erste Antwort, er hätte einen empfindlichen Magen.
Ja.
Und ich sagte, okay, dann suchen wir uns eben Schmerzmittel aus, die nicht auf den Magen gehen würden. Und interessanterweise erwähnte er dann, ja, das hätte ihm ja seine Behandlerin auch schon vorgeschlagen. Da habe ich gesagt, das ist doch wunderbar, dann sind wir ja einer Meinung, wir gucken mal, ob das funktioniert und dann können wir ja mal schauen, ob wir gegebenenfalls die Schmerzmedikation erhöhen könnten und wir gucken uns das Ganze nochmal im MRT an und arbeiten uns nach und nach ab und schauen mal, dass wir ihn gut auf den Damm bringen, dass er wieder in seinen alten Job zurückkommt. Und muss sagen, er war auf einmal so weit, dass er bereit war, den Deutschkurs zu besuchen und er war bereit, sich auf dieses Experiment einzulassen. Es war interessant. Also wenn ich mir überlege, dass jedes zweite Wort, das hast du ja auch selber verstanden.
Das war das Wort, das ich verstanden hatte. Ja.
Jobcenter. Und, ja. Und er immer wieder eine Bescheinigung und ein Papier brauchte vom Jobcenter, für das Jobcenter. Und ich gesagt habe, ja, er solle mir doch jetzt mal eine Vollmacht geben und ich würde mich jetzt mal mit dem Jobcenter auseinandersetzen. Da war er ganz beglückt und ich habe gesagt, wir werden eine Lösung finden und er soll ins Arbeitsleben wieder zurückkommen. Interessanterweise, die Ehefrau war mit im Zimmer und die war am Anfang, ja, aber er kann ja nicht arbeiten. Ich so, warum denn nicht? Was hat er denn gemacht? Also ich meine, wieso kann er denn nicht arbeiten? Ja, er hätte Schmerzen. Ich so, ja, aber dann, da, und weißt du, was mir die Frau dann gesagt hat? Sie würde sich jetzt dem annehmen, dass er die Schmerzmedikation auf jeden Fall regelmäßig nehmen würde und sie würde mir auch eine Rückmeldung geben, ob die Schmerzen jetzt weniger geworden sind. Interessant.
Super spannend, weil am Ende die Gelenke keine Rolle mehr gespielt haben, am Ende des Gespräches, während sie am Anfang noch im Fokus standen. Und vielleicht ist es so, dass wir, um das Wort vom Anfang nochmal zu nutzen, ein bisschen mehr verkopft denken müssen. Das heißt, die Patienten auch mehr über den Kopf oder neudeutsch Mindset packen müssen,
ja,
um mit ihren Schmerzen umzugehen. Und es sind manchmal solche Seitenwege, Seitenstraßen, die wir nehmen müssen, um indirekt die Patienten anzusprechen.
Und damit können wir dann den Schmerz tatsächlich auch anders wahrnehmen und für sie auch anders wahrnehmen. Das heißt, sie haben eine andere Sichtweise auf den Schmerz und nicht nur das Gelenk.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.